Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute einen Festtag. Es ist ein riesengroßer Festtag. Ich begrüße erstmal unsere Zuhörer im Internet und auch auf Trema, unsere kleine Trema-Gemeinde, die das Wort jeden Sonntag auch bekommt. Und der Festtag ist heute das neue Jahr in Israel. Halleluja. Happy New Year, Israel. Wir gratulieren dir. 5794.
Genau.
5784. Warum und wieso, das haben wir am letzten Sonntag oder am vorletzten Sonntag haben wir das bearbeitet, dass eigentlich der Tag gar nicht im Herbst liegt, sondern im Frühjahr. Aber da sehen wir ja auch den Eigenwillen seines Volkes schon wieder drin, wie ich gesagt habe. Und das ist auch etwas, wo wir heute zum zweiten Teil des Römerbriefes Kapitel 11 kommen. Wir haben letzten Sonntag. Ja, es passiert schon wieder so viel, dass man gar nicht weiß, wie schnell die Zeit geht. Wir haben drei Teile. Und der erste Teil war Israel und die Heiden. Das ist Kapitel 11 aus dem Römerbrief, 11 bis 16. Dann haben wir heute Israels Unglaube als Rettung für die anderen Völker. Das sind wir. Das ist das heutige Thema. Und dann haben wir am übernächsten Sonntag, weil wir am nächsten Sonntag das nicht fortsetzen, am übernächsten Sonntag, das ist der 1. Oktober, haben wir Israels Errettung. Und deshalb beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Israels Unglaube und Rettung für die anderen Völker. Die Unterüberschrift, die könnte auch heißen, die Güte und die Strenge Gottes. Und das ist auch etwas, wo wir heute auch immer wieder überlegen, wir leben doch in der, die Menschen sagen immer, wir haben doch Gottes Gnade. Aber wir haben einen strengen Gott, der uns sehr scharf beobachtet. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und wir dürfen nicht einfach sagen, ich habe vor x Jahren mal mein Leben übergeben und das war's. Das ist es nämlich nicht. Das ist immer das, wo ich darüber nachdenke, dass man das nicht als Medaille an seine Brust heftet, ich bin wiedergeborener Christ. Ja, man muss auch was dazu tun. Und da ist Güte und Strenge Gottes auch mit zu berücksichtigen, wobei wir aufpassen, dass das im richtigen Maße dann auch bei uns läuft. Aber da, das ist das Fazit, ich bin ja schon am Ende angelangt, wir wollten ja am Anfang anfangen und ich werde erst noch mal auf die letzten Verse eingehen vom letzten Sonntag, die wir angehängt hatten. Das ist das Kapitel 11, 17 bis 18, Conny. Und wenn du da vielleicht uns 17 und 18 vorliest, wäre das sehr schön.
Nun wurden aber einige dieser Zweige ausgebrochen und unter die übrig gebliebenen Zweige bist du, der Zweig eines wilden Ölbaums, eingepfropft worden und wirst jetzt wie sie vom Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums genährt. Doch das ist kein Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen. Wenn du meinst, du hättest das Recht dazu, dann lass dir gesagt sein, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich.
Ich muss dazu sagen, dass wir heute im Zeitgeist auch von anderen Gemeinden und sogar Christengemeinden eine ganz andere Sichtweise haben. Und ich habe das Thema untersucht und ich muss euch einfach zusagen und versprechen, ich bin hart am Wort. Und das Wort ist hart, aber warum lesen es die Leute nicht? Und das ist ja auch das, wie konnte Luther die Bibel übersetzen und hat am Ende so etwas von sich gegeben über Israel. Da frage ich mich immer, wie kann das passieren? Klammere ich das aus? Aber das haben wir auch gehört, das Judenbuch unter Adolf Hitler hieß ja das Alte Testament. Und ich sage einfach nur, wenn ihr das hört, das ist auch wieder wie letzten Sonntag starker Tobak. Aber es ist hart am Wort und es ist das Wort. Und wir haben ja gerade aufs Herz gekriegt, die Lehrbriefe zu predigen. Und der Römerbrief ist nun wirklich noch einer der härtesten davon. Das stimmt ihr mir, glaube ich, zu. Nicht? Mhm. Der ist besonders schwer zu verstehen, aber wir wollen uns eben da reinarbeiten, dass wir es am Ende verstehen. Das ist ja der Sinn der Sache. Und die Christengemeinde, die christlichen Gemeinden, haben eine Verbindung zu Israel. Sie sind Zweige, die eingepfropft sind. Damit habe ich am letzten Sonntag aufgehört in der Predigt. Aber ich bringe einfach noch mal diesen letzten Text. Wir waren wilde Ölsbaumzweige. Und das bedeutet, dass wir Bäume ohne Frucht sind, mit bitteren und schädlichen, ungenießbaren Früchten. Und wir sind als Zweige eingepfropft, um Frucht zu bringen in die Fettigkeit des Ölbaums. Denn da kommt ja das Öl. Das Öl kommt ja aus der Wurzel. Und dadurch können ja auch so wunderschöne Oliven dann auch an den Ölbäumen entstehen. Und diese Nährstoffe aus den Wurzeln, um das aufzunehmen, brauchen wir halt die Quelle, und das ist der Ölbaum, die Wurzel des Ölbaums. Und wir leben als Christen eben aus diesen Wurzeln Israels, und ja, das ist letztlich etwas, was Gott auch so vorgesehen hat. Und einige Zweige, nicht der ganze Baum, sind ja umgehauen worden. Gott hat nicht bei Israel den Baum abgehauen und die Wurzel ist verdorrt. Er hat eben einige Zweige entfernt. Und das muss man sich auch immer wieder sagen. Israel ist ja noch in Gottes Sinne sein verheißenes Volk. Das ist Volk seiner Verheißung. Und diese heilsgeschichtliche Beschreibung Israels. Was ist denn die Heilsgeschichte? Habe ich mal drüber nachgedacht. Die Heilsgeschichte ist doch das Ende der Welt und die Errettung der Menschen aus den Nationen. Sowohl Israel soll verändert werden. Israel hat nach Gottes Plan ja eine ganz bestimmte Ausrichtung. Aber die Nationen sollen ja mit einbezogen werden. Und das ist ja der Heilsplan, das ist die heilsgeschichtliche Beschreibung, in der wir mit Israel ganz eng verbunden sind. Amen. So ist es doch. Gell? Und da ist für Überheblichkeit und Rühmen, was ja Israel gemacht hat, und dadurch ist es ja Israel eben passiert, dass sie eben ausgerissen worden sind aus der Wurzel. Und habt ihr mal so dicke Ölbäume gesehen? Das gibt also, ich habe in Spanien auf dem Land, wo ich gelebt habe, hatte ich dicke Ölbäume. Die waren also bestimmt schon ein paar hundert Jahre alt. Die haben sicher nicht zu Zeiten Jesu dort schon gestanden, aber das waren richtig dicke Dinger. Und wenn man die sieht, dann weiß man eigentlich, welche Kraft da drin steht. Da kann Feuer entstehen und Dinge passieren. Da lachen die noch drüber. Die sind hinterher genau noch so da und schlagen wieder aus. Da sind sicherlich die Zweige ein bisschen angekokelt, aber der Baum, die Wurzel, die ist so tief verwurzelt, dass da eben neues Leben dann herauskommt. Und diese Verheißung, die sich im ganzen Alten Testament ja durchzieht, die gibt uns heute Hoffnung für Israel, aber auch für uns. Und das war das, wo ich letzten Sonntag Schluss gemacht habe mit dem Thema. Und heute will ich einfach dort weitermachen und wir werden einfach sehen, wo wir dann am Ende landen. Conny, liest du uns bitte jetzt die Verse 19 bis 21.
Also der letzte Satz war, sondern die Wurzel trägt dich.
Ja.
Aber, entgegnest du vielleicht, damit ich eingepfropft werden konnte, sind andere Zweige ausgebrochen worden. Einverstanden. Aber dass sie ausgebrochen wurden, lag an ihrem Unglauben. Und dass du da stehst, wo du stehst, liegt an deinem Glauben. Darum sei nicht überheblich, sondern sei dir bewusst, in welcher Gefahr du dich befindest. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, warum sollte er dann dich verschonen?
Du ja, 21,
ja.
Ne?
Ja.
Hm? 21, ja. Ja. Gut. Da spricht Paulus, das schlägt um, merkt ihr das? Paulus spricht hier für die Christen in Rom. Er ist ja eigentlich auch bei Juden in Rom gewesen, aber er spricht für die Christen. Und wenn wir auf die griechische Übersetzung sehen, da ist das Wort in dem Satz, dass ich, auf das ich eingepfropft würde, eine ganz dicke Betonung drauf. Griechisch wird das hervorgehoben. Und dieses Ich, das ist die Überheblichkeit der Menschen, die sagen, ich. Versteht ihr? Das ist dieser Egoismus, der daraus spricht. Und ich bin doch hineingepfropft worden. Und das ist etwas, da sagt Paulus ja, wie heißt es bei dir da in der Neuen Genfer? Bei mir heißt es, ist wohl geredet. Aber bei dir heißt es, das fand ich gut, lustig, die Übersetzung eben.
Das weiß ich nicht, was du meinst.
Hineingeben nach dem Satz mit ich. Das ist
Sind andere Zweige ausgebrochen worden. Einverstanden.
Ja. Aber. Gell, verstehst du? Paulus sagt da, ist klar, das sehe ich schon, aber, da kommt das Aber rein. Und hier ist es auch so, dass wir die Verheißung, dass die Paulus auch hier anspricht, sind alle Verheißungen für Israel. Und wenn wir heute uns gleichgültig im Existenzkampf dieses Volkes verhalten und sagen wir mal auch eine Feigheit hervorbringen, weil wir befürchten, wenn wir mit Israel paktieren, dann wird uns woanders der Ölhahn zugedreht. Da fällt mir ganz spontan, jetzt fange ich natürlich wieder an zu predigen, gell? Fällt mir ganz spontan ein, ich habe einen Freund in Hamburg, der war Kapitän von einem LCC, LUCC, Large Crude Carrier, LCC, Large Crude Carrier. Das ist ein Riesentanker. Ich habe auf dem gestanden, der ist also so groß wie zig Fußballfelder. Und da kannst du den eigenen Bug kannst du auf dem Radarschirm sehen. Also der ist wirklich riesengroß und den habe ich in Wilhelmshaven besucht. Und dann hat er mir auf der Brücke, hat er mir alles gezeigt und so weiter, auch die Technik. Und dann hat er mir sein Logbuch gezeigt. Und er sagt, ich brauche zwei. Und dann habe ich gesagt, wofür brauchst du zwei Logbücher? Ja, sagt er, einmal, wenn wir in israelfreundlichen Häfen anlaufen, haben wir das eine. Und wenn wir in israelfeindlichen Häfen, haben wir das andere. Und dann muss das andere verschwinden, damit, wenn die Behörden an Bord kommen, dass sie gar nicht sehen, dass wir mit israelfreundlichen Nationen zu tun haben. Okay? Versteht ihr? Das ist schon Jahre her. Und das ist etwas, wo wir Angst haben, wenn wir da mit Israel paktieren, wenn wir als Christen zu Israel stehen, dass man gegen uns ist. Weil ja andere Christen das gar nicht verstehen. Ich will ja gar nicht sagen, dass sie das absichtlich machen, sondern sie haben gar nicht begriffen, worum es bei Israel geht. Bemerkenswert, gell? Das müssen wir einfach immer wieder sehen. Und wenn wir dann so aus so Sätze hören, alle Verheißungen gelten ja dem neuen Israel. Das ist doch auch falsch. Es gibt denn nur eine Bibel und die hat ein altes und ein neues Testament und die Verheißungen im Alten Testament. Wenn man Israel hört, dann können wir auch den neuen Bund mit einsetzen, denn Israel und wir sind ja durch den Ölbaum verbunden und damit sind die Verheißungen Israels auch unsere Verheißungen. Ich habe früher auch immer, wenn ich darüber gesprochen habe, gesagt, ja, jetzt sprichst du aber für Israel, das ist ja Altes Testament. Nein, die Verheißungen im Alten Testament gelten fürs Neue. Und das habe ich einfach entdeckt und jetzt ist auch heute hier, wie gesagt, alles nah am Wort, alles wichtig. Und wenn wir diese Überheblichkeit ablegen, die hier in dieser Betonung dieses Ichs kommen, dann kommt ein Ja, Israel ist ausgebrochen wegen seines Unglaubens. Und wir stehen nur durch unseren Glauben. Und wenn wir diesen Glauben verlassen, dann sind wir nichts anderes als Israel, dann sind wir ungehorsam. Und dann muss ich mich fragen, zählt dann noch meine Brosche, ich bin wiedergeborener Christ? Dann erleben wir nämlich das, was wir später hören, Gottes Strenge, dazu spreche ich auch noch. Wir sollen eben nicht denken, dass Gott uns verschont. Hat er doch einmal die natürlichen Zweige auch nicht verschont. Gell? Warum soll er uns dann verschont, wenn wir uns von ihm abwenden? Denn darum wurde Israel ausgebrochen und daran scheiterte das Volk an seiner stolzen Selbstsucht. Eigentlich sollten wir, wenn wir dieses Wort hören, was Paulus dort spricht, sollten wir erzittern, wenn wir das mitkriegen, weil das wirklich eine Aussage für die Grundfesten sind unseres Glaubens und auch der Stellung zu Israel. An der Stellung zu Israel wird der Glaube als echt erwiesen oder er wird zum Unglauben. Das ist der Pegelmesser, gell? Da wirst du gewichtet. Und so wichtig ist dieses Volk und es ist das Heil für die Nationen, heißt es ja auch. Israel ist das Heil für die Nation und in wirtschaftlicher, auch im politischen Sinne sind wir darauf ausgerichtet, das auch zu befürworten und unsere Haltung zu Israel auch in diesen Positionen ehrlich an den Tag zu legen. Denn überleg mal, was kommt alles aus Israel? Dieses Raketenabwehrsystem haben wir jetzt aus Israel gekauft. Wenn wir die ganze Forschung, die also kommt, wenn wir die heute mal sehen, die in Israel vorangetrieben wird, aus einem Land, das aus nichts entstanden ist. Heute wollen es alle haben, ja klar, weil es grünt und blüht. Wenn du mal die Bilder, diese Luftaufnahmen sind ja was Schönes, die heute mit der Drohne gemacht wurden, die gab es früher nicht. Wenn wir die heute sehen, wie grün Israel geworden ist und wie es war, als letztlich die Israeliten eingezogen sind, da war es Milch und Honig, aber als letztlich die erste Aliyah-Bewegung am Ende des 19. Jahrhunderts stattgefunden hat, da war es ein Haufen von Treibsand, sage ich mal, von Sand und unfruchtbarem Wüstengebiet. Und da wollen jetzt alle Anspruch haben, weil es heute eben ein anderes und einen anderen Blick hat. Jetzt kommen wir zum 22.
Ja, das ist das, was du gesagt hast.
Ja, jetzt kommt die Güte und der Ernst.
Du hast hier also beides vor Augen, Gottes Güte und Gottes Strenge. Seine Strenge denen gegenüber, die sich von ihm abgewendet haben, und seine Güte dir gegenüber, vorausgesetzt du hörst nicht auf, dich auf seine Güte zu verlassen, sonst wirst auch du abgehauen werden. Die ausgebrochenen Zweige dagegen werden wieder eingepfropft werden, sofern sie nicht an ihrem Unglauben festhalten. Denn es steht sehr wohl in Gottes Macht, sie wieder einzupfropfen. Wenn nämlich du aus dem wilden Ölbaum herausgeschnitten wurdest, zu dem du von Natur aus gehörtest, und auf den edlen Ölbaum aufgepfropft worden bist,
schon alles, ne?
Ja. Ja. Mit dem du doch von Natur aus nichts gemeinsam hast, wie viel leichter wird es dann sein, die Zweige, die von Natur aus zum edlen Ölbaum gehören, wieder auf ihren eigenen Baum aufzupfropfen.
Jetzt müssen wir das ein bisschen auseinanderbröseln. Wir wollten eigentlich nur 22. den 22 hören. Aber da geht es um die Güte und die Strenge Gottes, denn die gefallen sind, die kann er wieder aufrichten und die in seiner Güte bleiben, aber die anderen kann er auch abhauen. Und das ist etwas, wo wir als Heidenchristen auch mit angesprochen sind. Das hatte ich vorher schon gesagt. Es ist, wenn wir auf Israel schauen und seinen Heilsplan anschauen und von seiner Güte und von seiner Strenge reden, sind wir auch immer dabei. Die Strenge von Gott ist keine Eigenschaft. Denn Gottes Handeln, seine Gnade ist immer nur aus seinem Handeln sichtbar. Und die Eigenschaft Gottes ist letztlich sein Handeln und nicht seine Strenge. Seine Strenge ist nur die Konsequenz aus dem Handeln. Wenn er das zugesagt hat, dann hält er sich dran. Und wenn wir uns nicht dran halten, müssen wir uns nicht wundern, dass wir seine Strenge spüren. Wir können Gott eigentlich nie von seiner Eigenschaft her verstehen, sondern wir wollen immer auf sein Tun schauen. Das war also das Fazit nochmal. Er handelt mit uns nach seiner Güte, sofern wir in seiner Güte bleiben. Das ist genau das Ping-Pong-Spiel. Wenn wir das tun, wenn wir seine Gesetze einhalten, dann macht er uns auch überschüttet er uns mit seiner Gnade. Und im Wort steht, sonst wirst du abgehauen. Der Glaube ist also kein Besitz, sondern tägliches Empfangen von dem, was wir dem entgegensetzen. Und wenn wir uns da falsch benehmen, dann müssen wir die Konsequenzen tragen. Übrigens, sonst wärst du abgehauen. Kommt uns das nicht bekannt vor? Wenn wir auf Jesus und den Weinberg und die Weinreben denken, die abgehauen werden, weil sie keine Frucht bringen und ins Feuer geworfen werden. Das ist doch schon eine Vorschattung letztlich. Paulus schreibt das hier mit Blick auf Israel, aber Jesus wendet es auf den Weinstock an, wo wir schon als wilde Reben eingepfropft sind. Und Jesus sagt, okay, die kann ich auch wieder abschneiden. Also das wird auch da noch fortgesetzt werden. Liest du uns jetzt doch nochmal den 23 vor?
Die ausgebrochenen Zweige dagegen werden wieder eingepfropft werden, sofern sie nicht an ihrem Unglauben festhalten. Mhm. Denn es steht sehr wohl in Gottes Macht, sie wieder einzupfropfen.
Und da kommt doch, merkt ihr was, wo das plötzlich wieder umschwingt? Da kommt die Hoffnung wieder rein. Bisher heißt es alles, buff, weg, abgeholzt, Feuer, vernichtet, ausgerissen. Und wenn du das nicht tust, und hier kommt doch plötzlich die neue Hoffnung hinein und das geschichtliche Handeln Gottes, dass wir als warnendes und mahnendes Beispiel an Israel sichtbar gemacht sehen. Gott hat die Gründe dafür. Und Paulus schreibt deshalb auch in Römer 9 und 11 keine Lehre über Israel in dem Sinne, dass nun ein für alle Mal alles festgelegt und geklärt ist. Man könnte meinen, ja, okay, wenn das dann so ist, dann ist das zementiert. Nein, das ist es nicht. Wo Israels Unglaube bleibt, wird Gott es wieder, wenn Israels nicht im Unglauben bleibt, das nicht fehlte. Wenn Israel nicht im Unglauben bleibt, wird Gott es wieder einpfropfen in den eigenen Ölbaum. Und er kann es. Und er wird es tun, wenn sein Volk sich ändert. Und er wartet letztlich heute auf sein Volk. Er steht da und kommt. Okay? Mit offenen Armen. Jesus am Kreuz. Offene Arme. Wenn wir das mal überlegen. Er wartet auch auf uns. Okay? Und seine Strenge ist also nicht das allerletzte Wort. Wie haben wir das doch im Alten Testament schon oft gehört? Und ich will nie wieder. Und im nächsten Satz sagt er, aber ich bin trotzdem gütig und fange wieder an. Da ist nur ein Komma dazwischen. Also wenn Gott schon solche Aussagen hat, dann wird er sein Volk und auch uns nicht fallen lassen, wenn wir umkehren. Aber umkehren heißt ja auch, dass wir vorher schon mal abgefallen sind. Und darum möchte ich alle bitten, dass wir da aufpassen, dass wir ein Leben in Demut leben und unseren Glauben leben. Und dieser zeugnisgebende Glaube, den wir haben, der soll ja, so hieß es im Anfang der ersten Predigt über den Teil 1 im Römerbrief, der soll ja Israel anreizen, dass sie sagen, guck mal, da ist Gott zugewandt und wir sind eigentlich abseits. Und das soll Israel reizen, dass sie wieder zurückfinden in seine Arme, sage ich mal, zu seiner Gnade und dass seine Strenge wieder in Güte für sein Volk umschlägt. Gott kann aber noch mehr tun. Und wenn wir heute mal auf das Geschehen im Nahen Osten rückblickend sehen, dann hat Gott wirklich Macht. Und hat er nicht Verheißungen wahrgemacht? Lass uns doch mal aufs Alte Testament noch mal schauen. Nach 2 Jahrtausenden sammelt er sein Volk heute wieder im Land. Die Alia blüht und gedeiht und Menschen strömen hin, was eine irrsinnige Belastung für dieses Land ist. Es strömen Tausende ein, die sagen, wir sind Juden und Juden oder jüdischen Ursprungs und kommen wieder in das Land mit Sprachen, die kein Hebräisch können und sind trotzdem wieder im Land. Und Israel nimmt sie auf. Der wirtschaftliche Aufschwung, davon hatten wir schon gesprochen, dass dieses Land hat, was früher mal jämmerlich war, hat einen enormen Aufschwung erlitten. Die Landwirtschaft und all das ist wegweisend bahnbrechend. Wenn wir allein das, was heute überall auf der Welt verwendet wird, die Tröpfchenbewässerung. Ich habe sie vor 30 Jahren gesehen und auch beobachtet. Und ich muss sagen, das ist eine Sache, die aus Israel gekommen ist, die ganz klar ist, dieser Wassersprudler. Und das sind so Kleinigkeiten, man könnte die Sache ja enorm fortsetzen. Und Gott belohnt sie. Sie haben das größte Gasvorkommen, das nächste große Gasvorkommen vor der Küste wieder festgestellt. Israel könnte uns in Europa mit Gas versorgen. Und das sind größere Vorkommen, als je überhaupt irgendwo waren. Halleluja, warum macht Gott sowas? Warum legt er es gerade da an? Weil es sein Volk ist. Und schauen wir doch mal auf die gewonnenen Kriege gegen viele arabische Übermächte. Und ist das die Kriegskunst der Generäle gewesen? Mit Sicherheit nicht. Es ist Gottes Handeln gewesen an seinem Volk. Und sie verharren im Unglauben, auch heute noch. Und das Volk soll erwachen und soll zum neuen Glauben kommen. Und das kann Gott wirklich machen. Und er hat dazu auch die Macht. Gott hat, im Anfang des Römer 11 steht, dass die Israelis verhärtet sind. Und dieses Verhärten, das bringt uns automatisch zum Pharao. Der ist ja auch verhärtet worden. Aber wer hat den Pharao verhärtet? Gott. Und so hat auch Israel, wenn wir es genau lesen, sein Volk verhärtet mit einer Absicht. Und die ist für uns schwer nachvollziehbar. Und ich überlege immer, wenn wir im Israel-Gebet für etwas beten, wo ich eigentlich sage, das ist doch Gottes Plan, dass es so ist, und wir beten dagegen, dann habe ich auch immer Schwierigkeiten, das auf eine Reihe zu bringen. Wir beten ja eigentlich gegen Gottes Plan. Denn Gott hat den Plan ja ganz klar festgelegt. Und wisst ihr, was er festgelegt hat? Das hören wir im nächsten Vers. Vers 24.
Wenn nämlich du aus dem wilden Ölbaum herausgeschnitten wurdest, zu dem du von Natur aus gehörtest, und auf den edlen Ölbaum aufgepfropft worden bist, mit dem du doch von Natur aus nichts gemeinsam hast, wie viel leichter wird es dann sein, die Zweige, die von Natur aus zum edlen Baum gehören, wieder auf ihren eigenen Baum aufzupfropfen?
Ja.
Das sind aber wir, ne?
Ja, Gott hat uns Christen in souveräner Macht gegenüber gehandelt. Und überleg mal, welcher Olivenbauer, nenne ich ihn mal, würde auf die Idee kommen, einen wilden Ölbaum zu nehmen, die Triebe abzuschneiden und in seinen wahren Ölbaum einzupflanzen. Das wird kein Mensch machen, das ist ja wieder die Natur. Gell? Er wird ja gerade einen fruchtbaren Zweig nehmen und ihn in den Ölbaum, weil er ja Früchte haben will. Da braucht er ja den Wilden nicht. Also ist Gott eigentlich hier wieder die Natur unterwegs. Er nimmt keinen edlen Zweig, sondern einen wilden Zweig. Und das ist eigentlich widersinnig. Aber das finden wir oft in der Bibel. Und dieser wilde Zweig soll dann am Ende durch uns Früchte tragen. Also Gott kann das verändern. Und das ist eben sein Wunder, dass er sowas fertigbringen kann, dass er wirklich aus einem wilden Zweig einen Zweig mit Früchten bringt. Dieses natürliche Wilde, das sind diese Wildnis, das sind die Menschen, die in Gottesferne leben, die von Gott nichts wissen wollen oder bisher nichts wissen wollten. Das ist ja das auch. Und wenn sie jetzt umgepflanzt werden, sage ich mal, wenn sie eben zu Jesus finden, dann sind sie eben eingepfropft in den wahren Ölbaum und sind mit Israel verbunden. Und wenn er das mit uns kann, wie viel mehr kann er das mit seinem eigenen Volk machen? Und wann wird er das machen? Steht auch ganz klar drin. Wenn die Vollzahl unserer Christen erreicht ist. Wenn nach seinem Heilsplan wir die Zahl der Christen in der Welt erreicht haben. Und deshalb im Augenblick, wenn wir diese Gottesferne erleben und wie Menschen weglaufen, gerade den Glauben wegwerfen, sage ich mal ganz bewusst, dann führt das zu einem Erschauern, weil wir sagen, die Vollzahl soll doch erreicht werden. Aber es wird eine Erweckungswelle geben und hoffentlich wird sie nicht nur unter Druck kommen, sondern freiwillig. Es ist ja manchmal so, wenn Druck kommt, dann strömen die Menschen in die Kirchen. Zum Beispiel, ist ja noch gar nicht lange her, 9/11, da sind nach dem Anschlag sind die Kirchen voll gewesen. Und es muss manchmal auch etwas kommen, was die Menschen aufrüttelt, dass sie merken, hey, es gibt wirklich einen Gott, der uns hat überleben lassen. Das sind ja die Menschen, die noch überleben. Und dass sie eine Zukunft eben nur mit ihm haben. Und deshalb lasst uns den Ton der Hoffnung immer klarer auf die Zukunft Israels richten und lasst uns seinen großen Heilsplan, in dem wir mit Israel verbunden, eingebunden sind, hochhalten. Lasst uns danach trachten, dass wir nicht in die Gefahr laufen, Israel so als Zeitgeist zu verdammen oder wie auch immer runterzumachen. Was dort passiert, passiert. Es ist immer passiert. Sie haben ein goldenes Kalb gebaut und sie haben alles Mögliche getan, was Gott missfiel. Es passiert sicher heute auch etwas, was Gott missfällt. Und Gott schaut aber auf sein Volk und wird es niemals verlassen. Er wird es niemals alleine lassen, weil er mit diesem Volk einen Plan hat. Und deshalb lass uns ausgerichtet sein auf Israel. Und ich bin dankbar, dass Paulus das im Brief an die Römer so präzise aufgeschrieben hat. Und ich freue mich jetzt schon auf den übernächsten Sonntag, wo wir den dritten Teil hören werden. Amen.
Amen.
Ich denke, unsere Zuhörer, die jetzt sicherlich auch eine Botschaft haben, die sie erstmal verdauen müssen, und wir alle haben das ja auch, und es ist nicht leicht zu verstehen, aber es ist einfach die Logik und es ist das pure Wort, was wir heute gebracht haben. Dann seid ihr da auch auf meiner Ebene, dass es wirklich so im Wort steht und nichts anderes kann man daraus deuten. Wenn man das macht, verbiegt man das Wort und das wollen wir nicht. Halleluja. Amen. Eine gesegnete Woche. Halleluja. Ciao.